Wir wollen uns befassen diese Abende mit dem christlichen Weltbild. Das heißt, wir werden eher das große Ganze schauen. Wir werden jetzt nicht einzelne Bibeltexte lesen und die genau studieren, sondern auf das große ganze Bild schauen. Wir wollen schauen auf das christliche Weltbild, auf das, was wir Christen glauben. Und wir wollen Menschen ermutigen und auch uns selber neu ermutigen, die Frage nach dem Warum zu stellen. Eigentlich jedes Kind, wir kennen das alle, hat mal eine Phase, wo es immer fragt, warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Was ist der Grund dafür? Und warum fragen Kinder das? Ich glaube, die einfachste Antwort ist darauf, dass Kinder nach dem Grund fragen, dass es Gründe dafür gibt, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Deshalb fragen Kinder und auch Erwachsene nach den Gründen für Dinge. Wir wollen wissen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und wenn wir dann älter werden, vielleicht Teenager, Jugendlich, dann fragen wir nach dem Grund für alles, für die Welt. Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Worum geht's im Leben? Und viele Menschen haben diese Frage sich mal gestellt, aber haben diese Frage dann irgendwann satt und versuchen, diese Frage dann nicht mehr zu stellen, leben einfach nur ihr Leben, füllen ihr Leben mit Aktivität. Aber es ist sehr traurig, weil eigentlich scheint es so, dass diese Frage nach dem Sinn wirklich Sinn macht. Und es scheint so, dass das Leben mehr ist als nur sinnlose Aktivität und dass es Antworten gibt auf die großen Fragen des Lebens. Und an diesem Abend, an diesen Abenden wollen wir uns neu trauen, diese Frage zu stellen. Wofür das Ganze? Wofür gibt es diese Welt? Worum geht's? Und ich möchte die Antworten präsentieren, die die Bibel zeigt, die Gott durch die Bibel zeigt. Die Antworten, die ich präsentiere, habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das ist das, was wir Christen glauben. Gott schreibt Geschichte, er schreibt Geschichte von allem, er malt die Realität. Und an diesen fünf Abenden wollen wir uns diese Geschichte, die Gott mit der Welt schreibt, gemeinsam anschauen. Und manche von uns glauben an diese Geschichte, andere vielleicht nicht, manche zweifeln. Jeder soll sich seine Meinung bilden. Ich möchte diese Geschichte präsentieren und jeden einzelnen fragen, macht das Sinn für dich? Und wenn ich das Wort Geschichte benutze, dann meine ich damit nicht Märchen, sondern ich meine eine wahre Geschichte. Heute ist ja so in unserer Kultur, Leute sagen normalerweise nicht, du liegst falsch mit deinem Glauben oder so. Das wäre unhöflich oder vielleicht intolerant. Aber gleichzeitig würden auch die wenigsten Menschen unsere christliche Geschichte als wahr bezeichnen. Ich denke mal, die meisten Menschen würden eher so sagen, ja, ihr habt da so euren christlichen Fantasy-Club und ihr habt da so einen Club und das ist gut für euch, das löst schöne religiöse Gefühle in euch aus und das ist vielleicht für euch wahr, aber für mich ist das nicht wahr. Und ich finde das super, dass es für dich wahr ist, aber für mich ist es nicht wahr. Und darum geht's nicht. Es geht nicht um das Opium fürs Volk, so wie Karl Marx das ausgedrückt hat, sondern wir gehen davon aus als Christen, dass es eine Wahrheit ist, die wirklich gilt für alle. Wenn wir sagen, wir glauben dies und das, meinen wir damit nicht, dass wir glauben, dass es wahr für uns, aber nicht für andere, sondern wir glauben, dass das wirklich die Wahrheit ist. Was ist das Christentum? Ist das Christentum ein religiöses System? Ist es irgendwie ein Pfad zum inneren Frieden? Sind es ethische Prinzipien, die wir vertreten? Ist es eine Beziehung zu Gott? All diese Dinge sind teilweise wahr, aber etwas Entscheidendes fehlt auch. Das Christentum ist ein Bild von der Wirklichkeit, eine Beschreibung davon, wie die Dinge wirklich sind. Man könnte auch sagen, das Christentum ist ein Weltbild, eine Weltanschauung, der Sinn für alles. Nun hat ja jeder Mensch ein Weltbild. Bei dem einen ist es mehr durchdacht, der hat ein richtiges System, bei dem anderen weniger. Aber jeder Mensch hat irgendwie ein Bild davon, wie die Realität für ihn Sinn macht. Immer wenn wir so Sätze benutzen wie, na, ich sehe das so und so. Oder wenn wir sagen, na, ich denke, die Regierung sollte dies und das. Oder wenn wir sagen, das war nicht das Richtige, was der da gemacht hat in dieser Situation. Immer wenn wir sowas sagen, dann zeigen wir damit, dass wir ein Glaubens- und ein Wertesystem in uns haben. Und das ist nichts anderes als ein Weltbild. Das heißt, jeder Mensch hat irgendwie ein Weltbild in seinem Kopf. Und was das angeht, gibt es zum Beispiel keinen Unterschied zwischen religiösen Menschen oder einem Atheisten. Jeder glaubt an bestimmte Dinge, die in dieser Welt wahr sind. Natürlich heißt das nicht, dass nur weil wir an bestimmte Dinge glauben, dass die auch wahr sind. Aber erstmal gilt, jeder Mensch, der Religiöse, der Atheist, der Skeptiker, der Atheist, der Wissenschaftler, glaubt, dass seine Sicht irgendwie die richtige ist. Interessanterweise werden oft nur die religiösen Menschen als intolerant bezeichnet. Und interessanterweise sind es gerade die, die am lautesten schreien, dass Christen intolerant sind, die sonst immer sagen, ja, wir müssen tolerant sein gegenüber jedem. Aber interessanterweise, gerade wenn sie das sagen, zeigen sie, dass sie auch nicht tolerant sind, sondern dass sie auch wollen, dass jeder ihre Meinung hat. Nämlich, dass keiner irgendeine Meinung haben sollte und keiner irgendwelche Werte haben sollte. Das heißt, auch dieser Weg führt letztendlich ins Leere. Nun ist unsere Weltanschauung wie ein Puzzle. Haben wir hier ein kleines Bild. Und ein Puzzle besteht ja aus lauter kleinen Teilen. Und wenn man die zusammentut, bekommt man das große Ganze. Ich weiß nicht, wer von euch früher mal gerne gepuzzelt hat oder vielleicht auch heute noch gerne puzzelt. Nun gibt es beim Puzzeln drei große Probleme, würde ich mal sagen, die einem passieren können. Das erste Problem ist Chaos. Das sehen wir hier auf dem nächsten Bild. Ein riesiger Haufen, 10.000 Teile vielleicht. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und vielleicht haben auch viele Christen zwar die richtigen Puzzleteile, aber wissen gar nicht, wie das so zusammenpasst. Und dann können diese Abende dir helfen, Sinn aus diesen ganzen Puzzleteilen zu machen und zum Großen und Ganzen sie zusammenzufügen. Bei anderen ist es so, da fehlen Teile, ist das nächste Bild. Die haben vielleicht angefangen zu puzzeln, aber wichtige Teile fehlen irgendwie noch. Und vielleicht helfen diese Abende auch da, noch Teile zu finden, die da reinpassen. Und das letzte Problem, was passieren kann, ist gerade, wenn man so viele Puzzle hat in irgendeiner Truhe zu Hause oder so und dann puzzeln zwei Kinder gleichzeitig und räumen das dann schnell weg, weil es Abendessen gibt und dann kommt ein Teil in die falsche Schachtel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann hat man falsche Teile in seinem Puzzle. So wie hier. Und das geht nicht. Man kann nicht das eine Puzzle mit dem anderen mischen. So kann man zum Beispiel nicht verschiedene Weltanschauungen mischen. Es macht dann einfach keinen Sinn. Zum Beispiel im Christentum ist der Wert des Menschen ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass der Mensch was ganz Besonderes ist in der Schöpfung Gottes. Und dieses Puzzleteil, das kann man nicht einfach reinmischen, zum Beispiel in den Hinduismus, wo Menschen und Tiere vielleicht sogar gleich sind. Oder umgekehrt, die Reinkarnation im Hinduismus kann man nicht reinmischen in das Puzzle vom Christentum, wo es ganz klar steht, dass ein Mensch nur einmal lebt. Das heißt, man kann keine Puzzle mischen. Nun gibt's ja einen schönen Trick beim Puzzeln, wenn man nicht weiterkommt. Nämlich, dass man auf die Schachtel schaut, wo das Foto ist. Und das kann einem helfen beim Puzzeln. Und darum soll es an diesen Abenden gehen. Wir wollen auf das große Bild schauen, auf das große Ganze, auf die große Geschichte Gottes. Und das ist eine große Geschichte. Die hat einen Anfang, dann kommt ein Konflikt, ein Problem, dann kommt die Lösung vom Problem und dann kommt das Ende, wie in jeder guten Geschichte. Jeder Film ist letztendlich so aufgebaut. Anfang, irgendein Problem, die Lösung, dann das Ende. Mit anderen Worten, das christliche Weltbild ist eine große Geschichte davon, wie die Welt angefangen hat, warum die Welt so ist, wie sie ist, welche Rolle wir darin spielen, wie die verschiedenen Handlungsstränge miteinander verwoben sind und dann am Ende aufgelöst werden. Nun nochmal, Ich glaube, die christliche Geschichte ist die wahre Geschichte. Es ist kein Mythos oder ein Märchen, weil es beginnt auch nicht mit den Worten, es war einmal. So beginnt unsere Geschichte nicht, weil sie eben kein Märchen ist. Es gibt einen Unterschied zwischen Hänsel und Gretel auf der einen Seite und zum Beispiel Cäsar auf der anderen Seite. Das eine ist Fiktion, das andere ist Wirklichkeit. Die christliche Geschichte ist Wirklichkeit, weil es eine wahre Geschichte ist. Und nochmal, wenn ich das sage, dann meine ich nicht, dass es wahr für mich, sondern meine ich, dass es wahr gegenüber der Realität. Das bildet die Dinge so ab, wie wir sie sehen. Das heißt, diese Geschichte erzählt von Dingen, die es wirklich gibt und die wirklich passiert sind. Viele Menschen heutzutage sagen, das ist Anmaßung. Wie kannst du sagen, dass es absolute Wahrheit gibt, dass es wirklich was ist, was gibt, was total wahr ist? Interessanterweise gehen wir im alltäglichen Leben aber ständig davon aus, dass Dinge wahr sind. Niemand von uns will von seiner Familie, von unseren Lieben belogen werden. Da springen wir an die Decke, wenn unser Ehepartner oder unsere Kinder uns belügen. Wenn unser Arzt uns die falsche Diagnose gibt, werden wir sauer. Wir wollen, dass der Richter nur die wirklich Schuldigen verurteilt. Das, was auf der Dosierangabe, auf der Medikamentenbeilage von der Packung steht, das muss wahr sein für uns. Da vertrauen wir drauf. Wir erwarten, dass in der Zeitung oder im Lexikon Wahrheit steht. Das heißt, in unserem Alltag gehen wir ständig davon aus, dass es absolute Wahrheit gibt, auf die wir unser Leben bauen können und auf deren Grund wir Entscheidungen treffen. Interessanterweise ist es modern geworden, dann zu sagen, ja, aber auf die großen Fragen des Lebens, da gibt es keine Wahrheit. In Bezug auf Glauben, Religion oder Weltanschauung, da gibt es keine Wahrheit, da ist alles relativ. Aber für mich macht es keinen Sinn, auf der einen Seite im alltäglichen Leben ständig zu zeigen, es gibt Wahrheit, aber dann das große Ganze auszuklammern und da zu sagen, es gibt keine Wahrheit. Und für unsere wirklichen existenziellen Fragen halten keine Märchen als Antwort her, sondern wir alle sehen uns doch nach wahren Antworten. Wir alle sehen uns doch nach Wahrheit. Diese Welt ist verwundet und kaputt und ich glaube, jeder von uns weiß das und spürt das. Und Märchen und Mythen geben darauf keine Antworten, sondern wir brauchen reale und wahre Antworten. Deshalb will ich die Geschichte der Realität erzählen. Und gerade an Unis wird heute leider oft dieses Weltbild gelehrt, dass wir nicht wirklich über die Welt irgendetwas wissen können. Aber wir können es wissen. Zum Beispiel ein anderes Beispiel noch ist das, was jetzt kommt. Ich war mal auf Klassenfahrt in London und wir haben alle so ein Ticket bekommen für die U-Bahn. Und da fahren ja, ich weiß nicht, wie viele verschiedene U-Bahn-Linien, das ist gar nicht so leicht, sich da zurechtzufinden. Aber wir haben eine Karte bekommen. Und mit dieser Karte, sieht so aus hier, kann man dann herausfinden, mit welcher U-Bahn-Linie man fahren muss, wo man umsteigen muss. Und wir haben dieser Karte vertraut und wir sind immer angekommen da, wo wir hin wollten. Klar, manchmal haben wir vielleicht die Karte falsch verstanden und mussten dann einen Umweg machen. Aber wir konnten sehen, diese Karte hat wirklich die Realität abgebildet. Aber es kann halt nur eine Karte stimmen. Alle Karten, alle Weltanschauungen zusammen können einfach nicht richtig sein. Und auch alle Religionen können nicht zusammen richtig sein. Es gibt ja diese bekannte Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt, von diesen, ich glaube, 5 Männer sind es in Indien, die sind alle blind und die betasten Elefanten. Und der eine fasst den Elefant halt beim Schwanz und sagt, ja, der Elefant, der ist ganz flauschig. Und der andere fasst ihn an der Haut und sagt, ja, es fühlt sich ganz ledern an. Und der andere fasst den Elefant am Stoßzahn und sagt, oh, ist ganz hart. Und sie alle kommen zu dem Schluss, das kann nicht das Gleiche sein. So. Und die Moral von der Geschichte ist halt, dass es wie bei den Religionen ist, dass halt jede Religion irgendwie so ein Teil von dem Elefanten ist, aber letztendlich alle das Gleiche glauben. Aber es ist einfach logisch nicht möglich. Die verschiedenen Religionen widersprechen sich radikal. Wenn wir sterben, könnten wir in den Himmel kommen. Oder wir könnten in die Hölle kommen. Oder wir könnten wiedergeboren werden als irgendein Tier oder anderer Mensch. Oder wir könnten uns einfach ins Nichts auflösen. Das sind erstmal alles verschiedene Optionen, die uns die Religion bieten. Aber es ist unmöglich, dass alles gleichzeitig möglich ist. Es geht einfach logisch nicht. Nun gibt es zwei Einwände, die Menschen oft bringen, wenn ich mit ihnen über Gott rede und wenn ich sage, dass ich an einen Gott glaube. Der erste Einwand, den ich oft höre und der wahrscheinlich jedem auch von uns auch nahe ist, ist der Einwand, der ungefähr so geht. Sagen Menschen, hey, du glaubst, dass es einen Gott gibt, aber ich sehe ganz klar, mit dieser Welt stimmt irgendwas nicht. Ich muss nur die Kriegsgebiete dieser Welt angucken. Ich muss nur den Zerbruch in meiner Familie angucken, die Krankheit in meinem Körper angucken. Irgendetwas stimmt mit dieser Welt doch nicht. Und wenn es wirklich einen Gott gäbe, der gut wäre und allmächtig wäre, dann würde der doch nicht zulassen, dass es so viel Leid gibt, mit dem ich tagtäglich konfrontiert werde. Und es ist natürlich ein verständlicher Einwand und auch viele Christen kämpfen mit dieser Frage, wenn sie in Krisen kommen. Und an diesen fünf Abenden werde ich dieses Problem, weil ich glaube, es ist ein ganz großes Problem für viele Menschen, immer wieder ansprechen. Und ich glaube, wir werden sehen, dass Leid ist nicht das Problem für das Christentum, für was es Menschen halten, weil Leid eigentlich ein integraler Bestandteil der großen Geschichte ist. Wenn man so will, geht's in der christlichen Geschichte nämlich genau darum, warum diese Welt so schlecht geworden ist und was das Heilmittel dafür ist. Und übrigens, wir gewinnen gar nichts, wenn wir sagen, es gibt Leid in dieser Welt, deshalb kann es keinen Gott geben. Dann ist diese Welt immer noch genauso kaputt wie vorher und unsere Frage nach dem Leid hat sich genauso wenig beantwortet. Interessanterweise müsste jemand konsequent dann sagen, wenn ich sage, es gibt wegen dem Leid keinen Gott, dann müsste ich mich auch fragen, wie können Dinge überhaupt für mich falsch laufen, wenn es in diesem kalten, gottlosen, rein physischen Universum niemals ein richtig gab? Wie kann es dann überhaupt falsch und richtig, gut und böse geben? Also hat Atheismus eigentlich keine Antwort auf die Frage nach dem Leid. Gehen da später noch drauf ein. Der zweite Einwand, den Menschen oft bringen, ist dieser ungefähr, der geht so, na, die christliche Geschichte, die ist total engstirnig und arrogant, weil sie lehrt, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist. Stimmt das? Ja, das stimmt. Jesus, also die Aussage stimmt. Jesus hat das tatsächlich über sich gelehrt. Er lehrte vom schmalen Weg, der zum ewigen Leben führt. Er lehrte von sich selber, dass er der Weg ist. Und interessanterweise wurden die ersten Christen, die erste Gemeinde, bezeichnet als der Weg. Das sind die, die auf dem Weg sind. Und heute wird Jesus total gerne zitiert, wenn es so um Gleichnis oder um Fairness oder um soziale Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Inklusion geht oder so, solche Dinge. Aber dass Jesus sich selbst als den einzig wahren Weg bezeichnet hat, das wollen viele Menschen heute nicht mehr hören. Und das war aber kein arroganter oder spinniger Trick, den er gebraucht hat, um Menschen Angst zu machen, sondern es hatte zutiefst was mit dieser Geschichte zu tun. Und ironischerweise, diese beiden Einwände, die größten Einwände, die Menschen oft haben, nämlich die Frage nach dem Leid und die Frage danach, nach der Einzigartigkeit von Jesus. Genau diese beiden Punkte, die am kontroversesten diskutiert werden, genau das sind die Hauptpunkte der Geschichte. Und genau, und das werden wir später sehen, dass diese Punkte, der zweite Punkt, dass Jesus der einzige Weg ist, löst den ersten Punkt, beantwortet die Frage nach dem Leid. Und diese beiden größten Punkte machen total Sinn, wenn man das große Bild versteht. Jetzt aber zur Geschichte. Ich möchte erstmal ganz kurz in 2 Minuten die komplette Geschichte einmal erzählen. Die Geschichte dieser Welt, die Geschichte der Realität. Wir schauen uns ja an diesen 5 Abenden diese Geschichte an 5 Punkten an. Gott, dann der Mensch, Jesus, Kreuz, Auferstehung. Und am Anfang hat Gott alles aus nichts geschaffen. Er hat das Universum geschaffen und hat als Krone der Schöpfung den Menschen in diese Schöpfung gesetzt. Aber etwas ist total schief gelaufen und die Menschheit hat sich selbst in ganz, ganz große Schwierigkeiten gebracht. Und deshalb hat Gott eine riesige Rettungsaktion gestartet. Er kam auf die Welt als Mensch wie wir. Das war Jesus. Und er kam, um uns zu retten. Und um uns zu retten, hat Jesus was total Einzigartiges getan, was seinen Höhepunkt am Kreuz fand. Und wie Menschen darauf reagieren, das bestimmt, wie mit ihnen bei dem letzten großen Ereignis der Weltgeschichte geschehen wird, nämlich die Auferstehung. Das war die Geschichte im Schnelldurchlauf. Für manche von uns macht das vielleicht total Sinn, für andere verstehen vielleicht nur Bahnhof. Und in den nächsten 5 Abenden wollen wir uns diese Geschichte anhand dieser 5 Wörter genau angucken. Wir wollen auf die Puzzleschachtel schauen und das große Bild sehen. Aber jetzt Vorhang auf für den ersten Akteur dieser Geschichte, nämlich Gott. Die Geschichte sagt, dass alles mit Gott begann. Der allererste Satz in der Bibel heißt: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Himmel und Erde ist ein Synonym für das, was wir heute als Universum bezeichnen. Also alles begann nicht mit einer Sache, sondern mit einer Person. Und diese Person war Gott. Gott wurde niemals gemacht oder erschaffen. Er hat immer existiert. Er ist einfach ewig. Kein Anfang, kein Ende. Das Universum ist nicht ewig, nur Gott allein ist ewig. Und Gott ist Geist. Er hat keinen Körper wie wir, den man anfassen könnte, sondern Geist, aber er ist eine total reale Person. Das heißt, die Geschichte, wie wir sie glauben, beginnt nicht mit irgendwelchen physikalischen Gegenständen wie Sonne und Mond. Und sie beginnt auch nicht mit lauter kleinen Göttern, sondern sie beginnt mit einem Gott. Wir Christen haben das Glaubensbekenntnis, wo drin vorkommt: Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was hat das für Implikationen, dass wir glauben, dass Gott im Anfang stand und diese Welt geschaffen hat? Die erste Implikation, die das hat, ist die: Alles dreht sich um Gott. Wenn Gott der Anfang der Geschichte ist, dann ist er die Hauptfigur und dann fängt die Geschichte mit ihm an und dann ist auch er auch der totale Mittelpunkt der Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Meine Mutter musste mir öfters mal sagen: Simon, die Welt dreht sich nicht um dich. Ich glaube, sie hatte recht. Die Welt dreht sich nicht um uns. Und je länger wir leben, desto mehr sollten wir das verstehen. Die Welt dreht sich nicht um uns, sondern die Welt dreht sich um Gott. Er ist das absolute Zentrum. Leider haben auch viele Christen damit Probleme. Sie dachten, wenn sie Gott in ihrem Leben haben, dann würde sich alles um sie drehen. Dann würde Wohlstand kommen, Komfort und Spaß, würde es ihnen immer gut gehen. Und dann, wenn das irgendwann nicht so kommt, dann sind sie sehr enttäuscht. Und das passiert, wenn wir denken, dass die Geschichte sich um uns dreht. Tatsächlich aber gehört Leiden zum Leben dazu und sogar besonders zum Leben derer, die an diese Geschichte glauben. Das ist übrigens ein Hinweis darauf, dass diese Geschichte nicht von Menschen ausgedacht wurde. Menschen hätten wahrscheinlich sonst so eine Geschichte geschrieben, wo alles rosig und super ist. Wir sagen oft, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, was auch stimmt. Aber eigentlich in der Geschichte, das Zentrum der Geschichte, geht es nicht so sehr um Gottes Plan für unser Leben, sondern um unser Leben für Gottes Plan. Er ist das Zentrum. Um ihn dreht sich alles. Eine andere Implikation, die das hat, ist die, dass alles Gott gehört. Das ist ein ganz einfaches Alltagsprinzip in unserem Leben. Wer es macht, dem gehört es. Ja? Wenn der Bäcker ein Brot backt, dann gehört das Brot ihm, so lange, bis ich das Geld auf den Tresen lege und das Brot mitnehmen kann. Aber erstmal gehört es ihm. Das Copyright-Zeichen kennen wir auch. Wenn ich ein Lied schreibe oder eine Geschichte schreibe, dann gehört diese Geschichte mir. Ich habe die Rechte, ich bin der Besitzer. Und weil Gott alles aus nichts gemacht hat, deshalb gehört ihm auch alles. Deshalb gehört ihm diese Welt und deshalb gehören auch wir ihm. Wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören ihm. Natürlich gibt es einen Unterschied dazwischen, dass Gott alle Dinge gehören und dass Gott alle Menschen gehören. Denn wir sind für ihn nicht nur Gegenstände, die er irgendwie besitzt, sondern wir sind für ihn Menschen, die total wertvoll sind für ihn, wie für Eltern das Kind total wertvoll ist. Ja, Gott ist ein großer und mächtiger König, aber er ist auch ein total liebevoller Vater. Und wenn er uns gemacht hat, dann hat er uns gemacht, damit wir uns an ihm erfreuen und damit wir von ihm abhängig sind und damit wir in seinen Armen ruhen und bei ihm zu Hause sind. Und das ist die gute Botschaft, die wir haben, dass niemand alleine sein muss. Es gibt einen sicheren Ort für jeden Menschen. Jeder Mensch ist eingeladen, nach Hause zu kommen, zurück zum Vater. Es gibt für dich ein Zuhause bei Gott, auch wenn du das noch nicht entdeckt hast. Er hat dich gemacht und unsere Herzen sind so lange ruhelos, bis wir zu Hause finden in ihm, in Gott selbst. Das ist der zum Beispiel ein Unterschied zwischen dem Gott unserer Geschichte, der christlichen Geschichte, und dem Gott des Islams. Dort ist Allah zwar sehr mächtig, aber er ist kein Vater und Menschen sind niemals seine Kinder. Das wäre im Islam Gotteslästerung, das zu sagen. Aber in unserer Geschichte ist Gott nicht nur groß und mächtig, sondern er ist auch total nah. Er ist ein Helfer, er ist eine feste Burg, er ist der, den wir lieben. Eine andere Implikation, die das hat: Gott ist nicht das Gleiche wie die Schöpfung. Die Natur ist nicht Gott. Wir Christen, wir respektieren die Natur. Und wir kümmern uns auch für die um die Natur, aber nicht, weil die Religion unsere, weil die Natur unsere Mutter ist oder unser Gott ist oder so, sondern weil die Natur geschaffen wurde von unserem Gott. Und diese Welt, die Gott geschaffen hat, die besteht aus zwei Arten von Dingen. Das sind auf der einen Seite die physischen Dinge, das heißt Dinge, die wir anfassen und sehen können, aber auch nicht physische Dinge, unsichtbare Dinge. Diese Welt ist voll von unsichtbaren, nicht physischen Dingen. Wir brauchen nur in unseren Gedanken anfangen. Unsere Gedanken sind nicht physisch. Wir können sie nicht mit unseren fünf Sinnen erfassen. Wir können sie nicht in Experimenten belegen. Aber unsere Gedanken sind total real. Das heißt, in Gottes Welt gibt es materielle Dinge wie Vögel, Babys, Autos, Asteroiden, Atome. Aber es gibt auch nicht materielle Dinge wie Geister, Seelen, Gedanken, Wunder. Beides, die physischen Dinge und die nicht physischen Dinge, die sichtbaren Dinge und die unsichtbaren Dinge, sind zu Hause in dieser Welt, die Gott geschaffen hat. Nun, diese Geschichte, die Gott schreibt, die hat ein Hauptthema. Und dieses Thema heißt das Königreich. Denn wenn Gott wirklich die Welt geschaffen hat und souverän über diese Welt herrscht, dann gibt es einen Bereich, in dem Gott herrscht, in dem er regiert, in dem er König ist. Das heißt, es gibt sein Königreich. Dieses Universum wird nicht von etwas gelenkt, von einer blinden Naturgewalt, sondern von jemandem. Wir sind nicht der Spielball von irgendwelchen blinden, brutalen Naturgewalten, sondern wir wissen, dass es einen mächtigen König gibt, der für uns da ist und sorgsam über uns wacht. Und dieser König ist total aktiv. Er sitzt nicht irgendwie leise neben dieser Welt und lässt diese Welt so laufen, sondern er ist der Autor der Geschichte und er schreibt Geschichte und er ist gleichzeitig die Hauptfigur und er ist da. Und er zeigt sich gerne und er will gefunden werden. Und er baut sein Reich. Und das ist dieses Thema für seines Reiches, das Königreich Gottes, die Herrschaft Gottes. Und nur unter seiner Herrschaft, nur wenn wir unter seiner Herrschaft leben, dann können wir unsere tiefste Bestimmung erfüllen, nämlich ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten. Und nur wenn wir seine Regentschaft, seine Herrschaft anerkennen, dann können wir unsere tiefste Erfüllung als Menschen finden, die es gibt, nämlich Gott für immer zu kennen und zu genießen. Und dieses Thema vom Königreich Gottes ist besonders groß gegen Ende der Geschichte, wenn wir dann am 3., 4., 5. Abend auf Jesus zu sprechen kommen. Johannes der Täufer, der kurz vor Jesus kam, der predigte die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes. Und dann Jesus predigte immer vom Reich Gottes. Und dann auch die Jünger und die Apostel. Sie haben gepredigt, Gott regiert. Nur in ihm finden wir echte Freude, Erfüllung und Frieden. Und sie riefen Menschen zurück, unter die Herrschaft Gottes zu kommen. Und für mich als einen, der an diese Geschichte glaubt, ist was total Wunderbares zu wissen, da ist jemand, der die Kontrolle hat. Und natürlich haben viele Menschen gerade wegen der Frage des Leides damit zu kämpfen, dass es jemanden gibt, der die Kontrolle hat. Aber was ist die Alternative? Wenn jemand nicht die Kontrolle hat, dann hat letztendlich keiner die Kontrolle. Und wenn dem so wäre, dass sowieso keiner die Kontrolle hat, dann bräuchten wir uns niemals zu beschweren über irgendwelches Leid, sondern wäre das einfach so, dann wäre das einfach der Lauf der Dinge. Und natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, ist total normal, sich zu fragen, warum es Leid gibt und warum Gott manchmal scheinbar nichts tut. Aber eigentlich ist das gerade der springende Punkt der Geschichte. Nämlich Gott wirkt und er ist aktiv und er tut was und er ist gerade dabei, diese Welt wieder richtig zu machen. Warum gibt es Leid? Ich möchte einen ersten Hinweis geben darauf, warum es Leid gibt in dieser Welt. Es gibt ja manche Familien, manche Häuser, die von sehr willensstarken Kindern regiert werden, sage ich mal so. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es von zu Hause, vielleicht kennt ihr es von anderen Familien. In manchen Häusern gibt es sehr willensstarke Kinder. Nun ist es manchmal nicht immer so, aber dass gerade diese willensstarken Kinder irgendwie gerade in Häusern aufwachsen, wo sehr willensschwache Eltern sind, ist nicht immer so, aber manchmal. Und wenn diese Kinder dann nicht ihren Willen bekommen, dann geschehen viele schlechte Dinge, weil diese Kinder einfach nicht wissen, was gut für sie ist. Diese Kinder wollen die ganze Nacht PlayStation spielen. Diese Kinder wollen essen, wann sie wollen, aber wenn jeder essen will, wann er will, kann man nicht mehr zusammen essen. Diese Kinder wollen nur Süßigkeiten essen, aber davon kann kein Mensch gesund bleiben. Und wenn diese Kinder immer ihren Willen bekommen, dann geschehen schlechte Dinge. Und eigentlich sehnen sich aber gerade diese willensstarken Kinder oft sehr nach Autorität, nach jemand, der ihnen Orientierung gibt, der ihnen auch zeigt, wo es lang geht und klare Grenzen setzt. Und jeder Mensch ist ein Stück weit so wie so ein willensstarkes Kind. Wir wollen uns irgendwie nicht regieren lassen. Wir wollen irgendwie dagegen sein, dass jemand über uns die Kontrolle hat. Aber gleichzeitig ist ganz tief in uns ein Schrei danach, dass jemand über uns herrscht, dass jemand uns den Weg zeigt. Und dann müssen wir eigentlich zugeben, dass wir selber das Problem sind, warum es Leid gibt in dieser Welt. Mehr dazu später. Aber weil es dieses Leid gibt, deshalb gibt es auch in unserer Geschichte ein Gebet, was wir immer beten, nämlich dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir Christen, wir hungern danach, das zu sein, wozu wir eigentlich gemacht wurden. Wir hungern danach, dass diese Welt wieder so wird, wie sie eigentlich sein soll. Nämlich wir hungern nach dem Königreich Gottes, dass Gott wieder herrscht, dass wieder Ordnung herrscht. Noch eins, diese Welt war nicht immer kaputt. Am Anfang, als Gott diese Welt schuf, war alles genauso, wie er es wollte. Perfekte Harmonie. Alles war an seinem Platz, alles war so, wie er es wollte und es war gut. Warum diese Welt nicht mehr so gut ist, das kommt nächste Woche, aber es war gut. Nun, wenn wir darüber reden, dass Gott diese Welt geschaffen hat aus dem Nichts, kommen oft zwei Fragen. Die erste Frage ist immer, du sagst, Gott hat die Welt geschaffen, die Welt ist aus nichts entstanden. Wer hat denn dann Gott geschaffen? Weil alles hat einen Grund, alles hat eine Ursache, das ist ein Grundprinzip, von dem wir immer ausgehen. Und wenn Gott die Welt geschaffen hat, dann muss ja auch irgendwie, muss auch eine Ursache für Gott geben. Eigentlich ist das aber eine ziemliche komische Frage, vielleicht eine Kinderfrage, dass Kinder sowas fragen, das verstehe ich. Aber für Erwachsene ist es eigentlich komisch, denn eigentlich glaubt niemand, dass Gott geschaffen wurde. Ich als Christ glaube nicht, dass Gott geschaffen wurde, sondern ich glaube, dass Gott immer existiert hat. Und ein Atheist glaubt bestimmt nicht, dass Gott geschaffen wurde, weil er gar nicht an Gott glaubt. Das heißt, eigentlich stellt sich diese Frage gar nicht. Sondern wir gehen davon aus, Gott war schon immer, wenn man so will. Er ist ewig, er ist einfach der Ich Bin. Bei Gott gab es niemals das Wort, dass er wurde, sondern er war und ist und wird sein. Er ist einfach. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist nicht abhängig von irgendwas, sondern er ist die Quelle von irgendwas. Deshalb hat niemand Gott geschaffen. Nun sagen andere auch, na, das ist doch total blinder Wunderglaube, daran zu glauben, dass irgendwie aus nichts plötzlich alles geschaffen wurde. Interessanterweise mussten sich Christen ganz, ganz viele Jahrhunderte immer dagegen wehren, dass die weitläufige Meinung hier in der westlichen Welt war, dass das Universum ewig ist, dass das Universum schon immer war und schon immer bestanden hat und keinen Anfang hatte. Und da mussten Christen jahrhundertelang immer dagegen treten und sagen, nein, wir glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat aus dem Nichts und dass das Universum eben nicht ewig ist. Interessanterweise, seit ungefähr 100 Jahren hat sich die Wissenschaft dahin entwickelt, dass heute kaum ein Wissenschaftler mehr glaubt, dass das Universum ewig ist, sondern fast jeder Wissenschaftler geht inzwischen davon aus, dass das Universum von nichts in Existenz kam. Das, was unter der Urknalltheorie bekannt ist. Ich persönlich glaube nicht an Urknall oder so, aber ich glaube, wie die Leute von der Urknalltheorie auch, dass nichts war und dann plötzlich was kam. Nur ich glaube, es kam durch das Wort Gottes. War interessant. Einstein hat ja 1916 seine Berechnung zur allgemeinen Relativitätstheorie gemacht und er war am Rechnen und konnte seine Berechnung aber nicht so richtig leiden, weil seine Berechnung zeigte eigentlich, dass das Universum Anfang hatte. Aber er hätte lieber ein Universum nachgewiesen, was statisch ist und was ewig ist und was immer war. Und deshalb hat er so einen Trick gemacht. Er hat die unter dem Namen kosmologische Konstante eingebaut in seine Formel. Die wird auch Ausweichsfaktor genannt. Und die hat er mit in diese Gleichung eingebaut und die sollte mathematisch dafür sorgen, dass diese Gleichung ein statisches Universum, also ein ewiges Universum zulässt und keinen Anfang zulässt. Es hat dann nur ein paar Jahre gedauert, dann hat Alexander Friedemann, ein russischer Mathematiker, gezeigt, dass in Einsteins Ausweichfaktor, dass darin tatsächlich ein mathematischer Fehler war. Anscheinend, habe ich gelesen, hat Einstein, der große Einstein, tatsächlich den Fehler begangen, dass er durch Null geteilt hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe selber gar keine Ahnung von Mathe. Ich konnte das nicht nachrechnen. Genau. Aber es ist auf jeden Fall klar, es waren Fehler drin. Und dann 1927, also nur 11 Jahre später, hat Edwin Hubble durch ein Riesenmikroskop bei jeder beobachtbaren Galaxie die sogenannte Rotverschiebung beobachtet, was bedeutete, dass die Galaxien sich von uns entfernen. Das heißt, dass das Universum sich ausdehnt. Einstein ist dann selber zu ihm gereist, 1929, hat in dieses Teleskop geschaut und den Beweis dafür gesehen, das Universum dehnt sich aus, und für ihn war klar, das ist der letztendliche Nagel im Sarg davon, dass das Universum ewig war. Das Universum hatte einen Anfang und er hat danach selbst diese kosmologische Konstante als den größten Fehler seines Lebens bezeichnet. Das heißt, die heutige Wissenschaft, die allermeisten gehen auch davon aus inzwischen, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist. Und interessanterweise, wenn man dann nachfragt, aber wie erklärt ihr euch das? Wie kann aus nichts, also wirklich nichts, jemand hat mal gesagt, nichts ist das, wovon die Steine träumen. Ja, das ist nichts. Wie kann daraus diese Welt entstehen? Und dann, manche versuchen das dann zu erklären, ja, da waren irgendwie die mathematischen Zahlen waren schon irgendwie da und daraus ist dann das Universum geploppt und kam in Existenz. So. Und man merkt, mathematische Zahlen sind auch kein Nichts. So. Und letztendlich sagen die meisten Atheisten dann, keine Ahnung, wie das passiert, ist einfach so. Wir haben keine Antwort. Das geben sie selten zu. Aber wir sagen, Gott hat das gemacht. Und ich finde es viel, viel plausibler zu sagen, da war Gott, der dieses Universum in Existenz gesprochen hat, als zu sagen, ja, da war nichts und plötzlich war das Universum da. Das macht für mich viel, viel mehr Sinn. Und wenn Gott das Universum, wenn er alles gemacht hat, dann kann er auch viel, viel kleinere Wunder tun. Dann ist für mich als Christ gar kein Problem, an Wunder zu glauben, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Wenn ich im Fernsehen einen Gewichtheber sehe, der, ich weiß nicht, wie viel kann so ein Gewichtheber hochheben, keine Ahnung, ich sage einfach mal 200 Kilo oder so, der 200 Kilo hochhebt und dann treffe ich den bei mir im Treppenhaus und ich muss hoch in den 4. Stock mit meinem Einkauf, habe ich kein Problem, dem zuzutrauen, dass der auch meinen Einkauf mir helfen kann, den hochzutragen, wenn ich im Fernsehen gesehen habe, dass er das Gewicht stemmen kann. Und wenn wir glauben können und gute Annahmen dazu haben, dass dieses Universum tatsächlich von Gott gemacht ist, dass er dieses Universum in Existenz gesprochen hat, dann können wir genauso gut davon ausgehen, dass er Wunder tut, dass er Brot vermehrt, Wasser zu Wein macht, Tote auferweckt. Also, unsere Geschichte, die christliche Geschichte, sagt, dass sowohl Geist als auch Materie existieren. Das Unsichtbare und das Sichtbare. Beide sind real. Interessanterweise gibt es zwei konkurrierende Weltbilder. Und das eine, auf die ich möchte ich jetzt noch eingehen, das eine Weltbild ist, ich nenne das Materie ist alles. Ja. Das sind Leute, die sagen, Unsichtbares gibt es gar nicht. Es gibt nur die materielle Welt, nur das, was wir anfassen. Jemand, ein großer Vertreter von ihnen, hat mal den Satz geprägt, im Anfang waren die Teilchen. Ja, angelehnt an das Bibelwort, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, sagen diese Leute, die sagen, Materie ist alles, was es gibt, im Anfang waren die Teilchen. Oder Carl Sagan, bekannter Astronom, Astrophysiker, Atheist, sagt, der Kosmos ist alles, was war, was ist, was jemals war und was jemals sein wird. Das ist deren Auffassung. Diese Sicht wird von manchen Materialismus genannt, von anderen Physikalismus oder Naturalismus, meint nicht ganz das Gleiche, aber es geht immer darum, dass irgendwie physischer Stoff durch Naturgesetze irgendwie hin und her geschoben wird und dass es nur Materie gibt in diesem Universum, sonst nichts. Und natürlich ist das eine ganz andere Geschichte als unsere. Und die meisten, die diese Geschichte glauben, das sind halt Atheisten oder Skeptiker oder Humanisten. Viele denken, dass total vernünftig ist, davon auszugehen, dass Materie alles ist, weil das Einzige ist, was wir mit unseren fünf Sinnen erfassen können und in Experimenten wissenschaftlich beweisen können. Aber fehlt da nicht etwas? Weil wenn am Ende wirklich nur geistlose Materie in Bewegung ist, hier in diesem Universum, was macht das mit uns? Wie kann dann die Realität, unser Leben, jemals bedeutungsvoll und sinnvoll sein? Wenn man das zu Ende denkt, dass wirklich alles Materie ist, einfach das Zusammenspiel von lauter Naturgesetzen, die aus dem Nichts entstanden sind, wenn man das konkret, radikal und stringent zu Ende denkt, dann kommt man zu sehr, sehr traurigen Ergebnissen. Nicht viele sind bereit, das zuzugeben. Aber ich möchte mal zwei Zitate von bekannten Vertretern dieser Weltsicht vorlesen. George Gale Simpson sagt, es ist bereits klar, dass alle objektiven Phänomene der Geschichte des Lebens durch rein naturalistische oder materialistische Faktoren erklärt werden können. Deshalb ist der Mensch als das Resultat von einem ziellosen und natürlichen Prozess, der den Menschen gar nicht im Sinn hatte. Das ist die logische Schlussfolgerung, wenn man sagt, das Universum ist nur Materie. Dann sind auch wir nur Materie, das irgendwie durch Naturgesetze bewegt wird. Und dann sind wir nicht mehr als der Ausfluss vom total beliebigen natürlichen Prozess. Und Richard Dawkins, der bekannte neue Atheist, der da in England mit diesen Bussen rumfährt, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, und sehr, sehr stark für den Atheismus eintritt, der schreibt in seinem Buch, in einem Universum voll von blinder physischer Kraft und genetischer Replikation werden manche Menschen verletzt werden, während andere einfach Glück haben. Und wir können uns keinen Reim drauf machen und keinen Grund finden, noch irgendein Maß an Gerechtigkeit. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Er ist ehrlich und sagt, hey, wenn das, wovon ich ausgehe, es gibt wirklich nur Materie, wenn das wahr ist, dann steht hinter allem nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Die meisten Menschen, die an dieses Materie-ist-alles-Prinzip glauben, haben soweit gar nicht gedacht. Aber das ist es, womit es hinführt, wo es hinführt. Eins der großen Probleme dieser Weltsicht ist das, wir alle wissen, tief in unserem Herzen, dass mit dieser Welt zutiefst etwas nicht stimmt. Wir nennen das das Leid oder das Problem des Bösen. Aber wir können eigentlich nur sagen, irgendwas läuft falsch. Das ist nur möglich, wenn es ein Richtig gibt, einen Zustand, wie die Dinge eigentlich sein sollten. Und das kann nur sein, wenn die Welt eigentlich gemacht wurde für einen Zweck, den sie aus irgendeinem Grund gerade nicht erfüllt. Das heißt, es ist total unlogisch eigentlich für jemanden zu sagen, es gibt kein Gut und Böse, kein Falsch und kein Richtig, und sich dann aufzuregen darüber, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Weil wenn das stimmt, dass alles nur Zufall ist, dann gibt es kein So sollte es sein. Aber interessanterweise, jeder von uns, jeder Mensch trägt das im Herzen mit sich herum, diesen Gedanken. So wie es ist, so ist es nicht ganz richtig. Ich glaube, das ist eine tiefe Antwort und für mich einer der größten Beweise. In uns selbst tragen wir das, dass es da was gibt, was nach Sinn, was nach Zweck sucht und was uns fühlen lässt, die Dinge sind nicht so richtig, wie sie sind. Aber wenn es eben, wie Richard Dawkins sagt, hinter dieser Welt kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit, dann kann man auch nicht von irgendwelchem Sinn oder Zweck oder davon, dass die Dinge nicht richtig sind, sprechen. Natürlich sagen diese Leute dann, naja, jeder muss sich halt seinen Sinn und Zweck irgendwie selber schaffen. So Selbstverwirklichung, schau, was du selber dir für einen Sinn für dein Leben finden kannst. Aber wenn das so wäre, wenn sich wirklich jeder Mensch einfach frei seinen Sinn erschaffen würde, dann wäre objektiv gesehen zum Beispiel der Sinn von Claudia, die Sozialarbeiterin ist und armen Menschen hilft, wäre genauso gut oder schlecht wie der Sinn von Alexander, dem Zuhälter. Es wäre das Gleiche, kein Sinn würde besser oder schlechter sein. Es würde kein Maßstab existieren, an dem man Sinn messen kann. Also diese Weltsicht, Materie ist alles, wenn man die konsequent zu Ende denkt, führt das immer zum Nihilismus, zu sagen, es gibt nichts. Es gibt nichts, was irgendwie Sinn macht. Diese Welt ist leer, zwecklos, kalt und das Leben ist umsonst. Wenn Menschen sowas anfangen, über sich und ihre Mitmenschen zu denken, dann passieren schreckliche Dinge. Die andere Sicht, die Leute oft haben, nicht hier so viel im Westen, mehr im Osten, aber auch teilweise hier im Westen, ist dann das Gegenteil, nämlich dass Leute sagen, nicht Materie ist alles, sondern Geist ist alles. Der Geist ist alles. Zum Beispiel Hinduismus, manche Schulen des Hinduismus, östliche Religion, New Age. Da ist alles ein großes Ganzes. Das ist ja dieser Satz, Brahman, das heißt Gott, ist Atman, das Selbst, und umgekehrt, und Atman ist Brahman, also das Selbst ist Gott, und Gott ist das Selbst, irgendwie, ist alles ein großes Ganzes. Einer der Vertreter dieser Sichtweise sagt zum Beispiel, schreibt das, du bist Gott in einem physischen Körper. Du bist Gott im Fleisch. Du bist ewiges Leben, das sich in dir als das Du ausdrückt. Du bist ein kosmisches Wesen. Du bist alle Kraft, du bist alle Weisheit und so weiter. Das ist so ein bisschen New Age, die optimistischere Version sozusagen dieser Ansicht. Letztendlich hat das einen großen Preis, den man dafür bezahlt, wenn man sagt, du bist Gott. Natürlich ist erstmal ein bisschen schön, vielleicht sich unabhängig zu fühlen, aber letztendlich, wenn du dein eigener Gott bist, dann bist du auch für alles zuständig. Und wenn dann Dinge mal falsch laufen, dann liegen diese Dinge in deiner Verantwortung und du hast niemanden, an den du dich wenden kannst, außer dich selbst. Es gibt auch eine pessimistischere Variante, ist in manchen Formen vom Hinduismus, wo das ganze Universum eigentlich nur eine große Illusion ist, das Maya. Ja, ist ungefähr wie als würde es einen Gott geben, der aber keine Person ist. Und wir und alles, was wir sehen, selbst die Materie, ist eigentlich nur eine Illusion, wie ein Traum in Gottes Gedanken. Und auch Gott ist nicht wirklich real, alles ist irgendwie Einbildung. Und erst eines Tages dann werden wir aufwachen und erleuchtet werden und dann können wir das sehen. Aber auch diese Weltsicht, wenn wir sie durchdenken bis zum Ende, dann führt sie dahin. Wenn wirklich alles ein großes Ganzes ist, wenn alles mit Geist anfängt und mit Geist aufhört, wenn es auch irgendwie keinen Unterschied zwischen irgendetwas, zwischen Gut und Böse gibt, dann folgt daraus, dann kann es da auch keine Frage nach dem Leid oder nach dem Bösen geben. Weil es läuft ja gar nichts falsch. Ja? Ein bekannter Verfechter dieser Ansicht hat gesagt, über diese Welt, alles ist so, wie es sein sollte. Ja? Das ist der Lauf der Dinge, das ist das Karma. Und eines Tages werden wir aufwachen und sehen, dass sowieso alles eine Illusion war. Deshalb mach dir keine Sorgen, alles ist so, wie es sein sollte. Das heißt, auch in dieser Weltsicht macht die Frage nach dem Sinn und die Frage auch nach dem Leiden gar keinen Sinn. Und das stellt uns vor drei Optionen. Drei Optionen haben wir, meiner Ansicht nach, auf die große Frage nach dem, warum sind wir hier? Die erste Option ist, dass jemand hinter allem steht. Ein persönlicher Gott, der die Welt schuf und sie regiert. Die zweite Option ist, dass etwas hinter allem steht. Das ist dieses Geist ist alles. Irgendwie ein unpersönlicher Geist und alle materiellen und immateriellen Dinge sind nur eine Illusion. Und die dritte Option, die wir haben, ist, dass nichts und niemand hinter allem steht, dass Materie alles ist. Dass es nur ein materielles Universum ganz ohne Geist und unsichtbare immaterielle Dinge gibt. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, welche Geschichte, welche Option macht am meisten Sinn? Und hier nochmal mein Punkt. Fast jeder, wenn nicht sogar jeder Mensch, der ehrlich zu sich selbst ist, weiß, dass die Welt, wie sie ist, nicht so ist, wie sie sein sollte. Jeder Mensch sagt, diese Welt sollte eigentlich viel besser sein. Aber wenn wir an Option 2 glauben, dass der Geist alles ist und dass alles nur eine Illusion ist, dass es kein Gut und Böse gibt, dann stellt sich die Frage gar nicht nach Leid und nach Sinn. Fühlt sich das für uns als wahr an? Und auch wenn wir sagen, Materie ist alles und alles wird nur von Naturgewalten regiert, alles nimmt seinen Lauf, es gibt kein Zweck und Ziel, alles ist erbarmungslose Gleichgültigkeit. Auch dann können wir diese Frage nach dem Leid und auch die Frage nach dem Sinn gar nicht stellen. Das heißt, weder die Materie ist alles, noch die Geist ist alles Fraktion kann uns eine Antwort geben auf diese tiefe Überzeugung, die wir im Herzen tragen, dass mit dieser Welt irgendwas nicht stimmt. Und es ist sogar noch schlimmer, diese Frage nach dem Leid und nach dem Bösen macht noch nicht mal Sinn in diesen Weltanschauungen. Es macht noch nicht mal Sinn, diese Frage zu stellen, weil es Leid gar nicht geben kann, letztendlich echtes Leid. Aber im alltäglichen Leben kommt uns dieses Problem immer und wieder und immer wieder kommt es zutage. Und ich werde auch in den nächsten Abenden das immer und immer wieder aufgreifen und zeigen, in unserer Geschichte, die wir glauben, dass Gott diese Welt geschaffen hat und diese Welt lenkt, macht diese Frage total Sinn und gibt es totale Antworten auf diese Frage nach dem Leid und auch nach dem Sinn, die wir in uns tragen. Das heißt, als Zusammenfassung von diesem Abend, das erste Puzzleteil in unserer Geschichte ist Gott. Und in dieser Geschichte dreht sich alles um ihn. Er ist der Schöpfer, der aus nichts alles geschaffen hat. Und er ist auch der rechtmäßige Herrscher über alles, was er gemacht hat. Das ist sein Königreich. Und weil Gott diese Welt mit einer bestimmten Intention, mit Gedanken geschaffen hat, gibt es Bestimmung und Zweck und Ziel für unser Dasein. Wir sind kein Zufall. Und alles, was und wie Gott geschaffen hat, war im Anfang total gut. Alles war so, wie es sein sollte. Und dieser Gott, der ist die Quelle von allem Guten, von allem Wahren und von allem Schönen. Und er ist das wunderbarste Wesen, das wir uns jemals vorstellen könnten. Und niemand ist schöner und wunderbarer, großmütiger und vortrefflicher und herrlicher als er. Er ist gut, aber er ist nicht sicher. Das dürfen wir nicht vergessen. Denn absolute Güte macht Gott auch absolut gefährlich. Denn die einzigen, die sicher sind, sind die, die so gut sind, wie er gut ist. Aber das ist ein Gedanke, auf den wir nächste Woche schauen werden, wenn es um das Thema Mensch gehen wird. Ich möchte einfach die Chance geben, noch 2-3 Minuten, ich werde ein Instrumentalstück spielen, darüber nachzudenken, vielleicht auch zu beten, auch Gedanken zu ordnen.